Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Wusstet ihr, dass eine schwedische Hausfrau in den 50ern in ihrer Küche jedes Jahr eine Strecke zurücklegen soll, die ungefähr so lang ist wie von Schweden bis in den Kongo? Tja, herzlich willkommen bei Film und Fressen. Heute geht es um einen wunderbar skurrilen Film. Zwei wortkarge Männer, ein Hochstuhl, eine absurde wissenschaftliche Versuchsanordnung und die Frage, was passiert, wenn jemand beim Kochen über die Schulter schaut. Wir sprechen über Kitchen Stories aus dem Jahr 2003 und wie immer mit dabei Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofal, unser Experte für alles, was zwischen Topf und Gesellschaft passiert. Hallo Daniel.
Hallo Johannes. Vielen Dank für die Begrüßung. Du bist ja nicht nur unser ausgewiesener Genussexperte, sondern neuerdings auch offizielles Mitglied der gastronomischen Gesellschaft, wie es vor kurzem durch die sozialen Medien ging und heute natürlich unser Küchenprofi.
Ja, und wir sind ja heute nicht alleine.
Genau, wir sind heute nicht nur alleine und zwar gibt es ja bei uns in unserem Podcast eine besondere Situation, nämlich es gibt uns jetzt ein Jahr lang, ja, wir jähren uns, wir haben tatsächlich das Jahr voll gemacht, wir sind nicht an der berühmten 12. Folge gescheitert, wie so viele andere Podcasts, sondern wir haben es geschafft durchzuhalten, auch unsere Zuhörerschaft zu vergrößern und deswegen wollten wir so ein bisschen feiern. Und wir feiern unseren Podcast, wie andere auch ihre Jubiläen feiern, mit Gästen und wir fangen da an mit heute einer Folge, wo wir einen ganz besonderen Gast haben. Und zwar freue ich mich, dass Dr. Eva-Maria Endres, Ernährungs- und Kommunikationswissenschaftlerin und eine der Geschäftsführer des berühmt-berüchtigten Büros für Agrarpolitik und Ernährungskultur, nämlich APEC, sowie Dozentin für Ernährungsbildung und Ernährungskommunikation an der Hochschule Anhalt, heute zu Gast ist. Eva, wir beide kennen uns jetzt schon seit 2013. Zumindest habe ich bei der Durchsicht meines E-Mail-Postfachs noch Mails gefunden, die von damals stammen. Und ich würde jetzt nicht alles aufzählen, was du in Bezug auf Ernährungswissenschaften und Kulinarik gemacht hast oder vor allen Dingen gerade machst, sonst haben wir hier so ein Biopic die nächste Stunde über dich. Das wäre sicher auch spannend, aber ich glaube, das muss an anderer Stelle passieren. Ich würde einfach nur drei kurze Dinge hervorheben, um mich so ein bisschen einzuführen für all diejenigen, die ja vielleicht ein Lektüredefizit haben oder in den sozialen Medien nicht so aktiv sind und deswegen dich nicht so präsent auf dem Schirm haben, was wahrscheinlich nur eine Minderheit ist, aber ich werde es jetzt trotzdem mal machen. Du bist früher mal Slow-Food-Use-Aktivistin gewesen, das ist der erste Punkt. Dann hast du als zweites, also auch was Besonderes, was eben auch nicht alle Wissenschaftlerinnen machen oder alle Wissenschaftler, dass man zusammen mit dem Professor für Ernährungspsychologie Christoph Klotter eine Zeit lang als Gastronomin ein eigenes Café in Berlin geführt, das Diderot. Und das wäre was ganz Aktuelles, du hast vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht, nämlich Die Moral des Essens in Zeiten digitaler Kommunikation, erschienen bei Springer, wer sich dafür interessiert. Liebe Eva, ich freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist und du hast auch einen ganz tollen Film vorgeschlagen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute mit euch den spannenden Podcast machen darf. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag. Ich finde das auf jeden Fall für einen Podcast ein großer Erfolg und freue mich auch sehr, dass der Podcast fortgeführt wird. Ich höre mir die Folgen auch immer sehr gerne an und habe dann auch dadurch immer Inspiration für Filme, die ich vielleicht noch gucken muss und noch nachholen muss. Genau, ich durfte einen Film vorschlagen und es ist mir tatsächlich überhaupt nicht leicht gefallen, weil es gibt so viele spannende Filme. Und ich habe dann einen Film vorgeschlagen, der ein bisschen karg ist, aber wie ich finde, aus einer Perspektive der Forscherin natürlich, die ich bin, extrem spannend, weil er, wie Johannes schon gesagt hat, so eine ganz skurrile Forschungssituation abbildet. Da steigen wir sicherlich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber ich freue mich drauf.
Ja, schön, dass du mit dabei bist, kann ich jetzt auch nochmal anschließend sagen. Daniel hat es ja auch schon in der Begrüßung mitgegeben bei dem Film, den du ausgewählt hast. Ja, jetzt wird es mir klarer aus Sicht der Wissenschaftlerin, warum dieser Film und kein anderer es dann heute sein musste. Genau, wir haben ja immer noch eine kleine knackige Zusammenfassung für alle die den Film noch nie gesehen haben. Ich zählte auch dazu, von daher auch für mich nochmal als Rekapitulation, was ich da so angeschaut habe. Worum geht's? Also, wir sind in Norwegen, frühe 50er Jahre, ja, das schwedische Forschungsinstitut, also man bewegt sich hier tatsächlich in mehreren skandinavischen Ländern. Das schwedische Forschungsinstitut für Heim und Haushalt hat zu Hause schon erforscht, wie eingangs schon erwähnt, wie sich Hausfrauen in ihrer Küche bewegen, um einfach dann auch Geräte optimal anzuordnen, um ja, die Hausfrau hier bei ihrer täglichen Arbeit in der Küche tatsächlich auch noch ein bisschen zu unterstützen. Und jetzt nimmt sich dieses Forschungsinstitut die nächste Gruppe vor und die ist viel kniffliger. Das sind alleinstehende Männer in Norwegen. Und wie kochen denn überhaupt Junggesellen, wenn gar keine Frau im Haus ist? 18 Beobachter werden mit Auto und Wohnwagen ins Nachbarland geschickt, um das herauszufinden. Und einer von ihnen ist Volke. Er soll den alten eigenbrötlerischen Junggesellen Isaac studieren. Die Regeln sind eisern. Der Beobachter sitzt auf einem hohen Schiedsrichterstuhl, so wie wir ihn vom Tennis aus kennen, in der Küchenecke und er darf kein Wort sagen. Es darf kein Wort gewechselt werden, keine Freundschaft entstehen, kein Kontakt, sondern reine Objektivität. Und Isaac aber, der seine Zusage längst bereut, boykottiert das Ganze. Er kocht trotzig im Schlafzimmer, lässt Volke im Dunkeln sitzen, bis plötzlich ein winziger Moment. Ein geliehener Salzstreuer, eine Tasse Kaffee, das ganze wissenschaftliche Regelwerk zum Einsturz bringt. Aus zwei einsamen alten Männern, oder vielleicht Männer, der eine ist ja ein bisschen jünger, aber jedenfalls aus zwei einsamen Männern werden gegen jede Vorschrift Freunde. Ein stiller, trockener, zutiefst menschlicher Film über das Beobachten und beobachtet werden. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was dich denn da außer die wissenschaftliche Perspektive so dran interessiert hat, dass du diesen Film ausgewählt hast, liebe Eva Maria.
Naja, also der Film steht ja schon so ein bisschen für dieses skandinavische Arthouse und damit bringt er einfach diese Kargheit mit, die ich gerade schon erwähnt hatte. Ne? Die spricht einen vielleicht im ersten Moment nicht so direkt an, aber was ich eben aus esskultureller Sicht total spannend finde, ist diese skandinavische Esskultur auch, die dort gezeigt wird. Ne? Und die dann auch diese Bilder und die Sprache und auch, es wird eben grundsätzlich sehr wenig gesprochen in dem Film. Auch die Bilder sind jetzt nicht von einer besonders tollen Landschaft oder irgendwie von einer Art Reichtum geprägt, sondern es durchzieht diesen ganzen Film eben diese Kühle und Kälte, die man sonst vielleicht auch aus anderen skandinavischen Filmen kennt. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Ich musste da sofort, Babettes Fest habt ihr ja auch schon besprochen hier in dem Podcast. Und da muss ich dann natürlich sofort dran denken, ne? Diese protestantische Esskultur, die auch dort gezeigt wird, was man vielleicht jetzt erstmal als genussfeindlich beschreiben kann. Aber ich glaube, wir kommen dann auch noch auf so einige einzelne Szenen nochmal zu sprechen, die in dem Film dann gezeigt werden, wo sich dann eben auch noch zeigt, also ganz so genussfeindlich sind sie dann natürlich doch nicht. Aber das ist erstmal so der erste Eindruck, den man von diesem Film hat. Und das finde ich natürlich sehr spannend, weil es erstmal was ganz anderes ist. Also ein ganz anderer Zugang zum Thema Esskultur, als man den vielleicht so klassisch aus italienischen Filmen oder Filmen, die in Südfrankreich spielen, die von so einer absoluten Genussfülle, Geschmacksvielfalt, Reichtum geprägt sind.
Das würde ich auf jeden Fall auch aus meiner Perspektive so sehen, dass wir in diesem Film eine ganz spezielle Esskultur präsentiert bekommen. Also wir haben es nicht mit dieser Opulenz zu tun, die wir aus vielen französischen Filmen kennen oder wir sagen typische Klassiker des kulinarischen Kinos, wo irgendwie ganz groß gekocht wird und aufgefahren wird, was es so alles gibt. Sondern wir haben hier, genau, da sprechen wir sicherlich gleich drüber, eine ganz einfache Perspektive auf sehr einfache Mahlzeiten, die aber trotzdem dann ihren großen Effekt entfalten können, sowohl kulinarisch, genusstechnisch als auch fürs Soziale. Und wir haben eben diese ganz spezielle Situation, die wir auch in wenigen Filmen finden. Das ist auch interessant, dass du diesen Film ausgewählt hast. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass du den nehmen würdest, als ich dich angefragt habe, weil wir es ja hier mit einer reinen Männergesellschaft auch zu tun haben, also in diesem Film. Nicht in Schweden und Norwegen an sich, aber dieser Film, genau, hat einen 100%igen Männeranteil. Also es geht wirklich darum, wie essen so alleinstehende Männer auch Mahlzeiten? Ja, was könnte da für eine Rolle spielen? Wie wird dieser Essalltag da hergestellt? Ich habe den Film selber vorher auch schon ganz oft gesehen. Du hast ihn jetzt schon zum zweiten Mal gesehen oder du hast ihn auch schon öfters gesehen. Kannst du noch einmal vielleicht so kurz erzählen, wie du das erste Mal auf diesen Film gestoßen bist?
Tatsächlich hatte ich damals in meinem Masterstudium, also ich habe Public Health Nutrition studiert und da hatten wir ein Modul, das nannte sich Soziologie des Essens. Und da hatte ich eine Professorin, die hat ihren Lehrplan wirklich sehr akribisch vorbereitet. Und diese Professorin hat uns den Film empfohlen damals. Genau aus diesem Aspekt, weil wir es eben über soziologische Forschungsmethoden hatten. Und das fand ich auch total spannend an dem Film, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel, als du gesehen hast, was dieses HFI, dieses Haushaltsforschungsinstitut in Schweden, ja, wie das aufgestellt ist. Also ich dachte mir ja schon, wow, was ist das? Also was haben die bitte schön für Forschungsmittel zur Verfügung? Weil man muss vielleicht noch ein bisschen erklären für diejenigen, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben. erstens mal, alle Forschenden werden mit einem eigenen Wohnwagen ausgestattet und dürfen dann in diesen Haushalten leben eine Zeit lang. Und der Leiter des Instituts, der fliegt dann mit so einem riesigen Flieger ein, der auch diesem Forschungsinstitut gehört. Also da ist sogar das Logo von dem Forschungsinstitut aufgedruckt. Und dann steigt er dort aus wie so ein Lebemann. Also es ist ja auch so, zu dieser kargen Esskultur, über die ich gerade gesprochen habe, ist es quasi die absolute Antithese, der Leiter von diesem Forschungsinstitut. Also er steigt da auf, so halb betrunken macht er den Anschein. Hinter ihm ruft dann noch so seine Frau, Geliebte hinterher, er soll doch gleich wieder reinkommen. Und man merkt dann so, in dem Flugzeug ist so reges Treiben. Also es geht so eine richtige Party dort vonstatten. Und er hat auch gar nicht viel Zeit, sich mit diesem ganzen Forschungssetting auseinanderzusetzen, weil er muss auch gleich wieder weiter. Und das fand ich eine total absurde Szene, wo ich mir so dachte, ja, also ich glaube, sowohl Daniel als auch ich haben so die ein oder andere Erfahrung gemacht, Forschungsgelder einzuwerben, was sich als extrem schwierig erweist. Und man ist irgendwie schon froh, wenn man so ein bisschen die Arbeit vergütet bekommt, die man da machen möchte, die einen interessiert. Also in Schweden schien das Ganze mit deutlich besseren finanziellen Mitteln damals ausgestattet zu sein. Das fand ich schon mal ganz spannend.
Ja, so wie du es jetzt erzählst, mir stehen die Tränen in den Augen vor Lachen und genau, ich muss aufpassen, ich nicht ins Mikrofon kichern die ganze Zeit. Du hast natürlich völlig recht, wie du es so darstellst. Es ist absurd, es ist extrem viele Mittel scheinen da zur Verfügung zu stehen. Also die Forschungsgelder, das Forschungsbudget scheint sehr, sehr groß zu sein. Dieser Forschungsleiter ist ein Charakter, so wie er mir in der Haushaltsforschung in meiner Biografie nie begegnet ist. Ja, also mit diesem Lebemann-Habitus. Das ist etwas aus der Zeit gefallen, regional sehr unterschiedlich oder eben pure Fiktion. Ich kann es nicht beschreiben. Ja. Ganz richtig. Und natürlich auch mit der Aufmerksamkeit, mit der er da bedacht wird. Ja, also der Doktor, der sich da hier mit Haushaltsforschung beschäftigt, ja, die Koryphäe und sowas. Also wenn man so merkt, wie das in Deutschland natürlich so im deutschsprachigen Raum Nischendasein fristet, oft diese Form der Untersuchung, obwohl sie sicherlich auch wirtschaftlich eine Relevanz haben, dann ist das was ganz Besonderes. Vielleicht einmal zu Johannes. Du hast den Film jetzt zum ersten Mal gesehen und hattest ihn vorher auch schon mal auf dem Schirm?
Nee, das war zum ersten Mal, ja, tatsächlich. Und es ist ein etwas anderes, sagen wir mal, skandinavisches Kino. Sonst weiß man ja oft, dass skandinavische Filme auch irgendwo, also hat auf seine Art und Weise vielleicht auch schwarzen Humor, gar keine Frage. Aber oftmals ist das skandinavische Kino ja auch bekannt für seine Brutalität etc. pp. Ja, die Kargheit spielt immer irgendwo eine Rolle. Alleinsein spielt auch oft eine Rolle. Wenn man jetzt an die Wallander-Krimis denkt oder sowas. Auch Wallander ist ja oft alleine mit sich und mit seinen Gedanken. Und das zeigt sich ja auch hier. Jetzt ist es natürlich auch noch so, hier spielt ja auch noch mal so ein bisschen diese skandinavische Rivalität eine Rolle. Schweden gegen Norwegen. Da kommen diese besserwisserischen Schweden ins Land und vollführen hier irgendwelche Studien. Und ja, ne, eigentlich ist das Land ja sowieso nichts. Sogar das Lenkrad ist auf der falschen Seite. Ja, daran kann er sich schon gar nicht gewöhnen, wenn er dann da plötzlich damals noch eben auf der anderen Seite gefahren ist. Das ist ja mittlerweile auch alles anders, aber nichtsdestotrotz. Und da merkt man halt, ja, irgendwie ist es zwar der Job, aber ja, man fährt ungern irgendwo dahin. Und dann startet das ja auch damit, dass der gar keine Lust hat. Hat zwar unterschrieben, aber versteckt sich erstmal, lässt keinen rein und man braucht erstmal eine Zeit lang eines scheinbaren Abtastens, bis er dann die Tür einen Spalt offen lässt, damit man da reinkommt. Und dann nimmt ja diese Geschichte so ein bisschen Fahrt auf, wenn man da überhaupt davon sprechen kann. Das war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, sage ich jetzt mal so. Ohne, dass ich jetzt schon mal zu weit vorgreife, was nachher das Fazit sein wird. Aber ja, es war ein sehr stiller und leiser Film, der interessante Perspektiven einfach auch nochmal eröffnet hat. Und man vielleicht auch so sich selbst daran erinnert, wo man vielleicht mal kulinarisch gestanden hat, wenn man sich nicht weiterentwickelt hat, wenn man als Junggeselle irgendwo anfängt zu kochen und die ersten Schritte geht, ja. Und das hat mich jetzt so auch dran erinnert, ne, aus dieser Beobachtungsperspektive, die hier wissenschaftlich dargestellt wird, haben wir natürlich heutzutage auch, wenn wir Reality-TV schauen, wie zum Beispiel Bauer sucht Frau und dann manchmal sehen, wie da so ein Bauer als Junggeselle lebt und das, ja, zeigt doch tatsächlich vieles, was da auch im Film vorkommt, ja. Also von daher gibt's im Endeffekt diese Beobachtungsperspektive, die hier im Film gezeigt wird. Heute sind wir die Beobachter, sei es auf Social Media oder ähnliches, und beobachten andere beim Essen oder beim zubereiten. Ja, Kochfernsehen funktioniert ja deswegen auch so gut. Man guckt gerne zu, wie jemand kocht und vielleicht passiert auch noch irgendwas. Ne? Also das ist ja, sei es jetzt Kitchen Impossible oder andere Sendungen, wo man ja auch drauf giert, dass irgendwas schief geht bei diesem ganzen Prozess. Oder eben, ja, man beobachtet Menschen im Reality-TV, wie sie da tatsächlich in ihrem Habitat leben, so ähnlich wie jetzt hier dieser norwegische Eigenbrötler.
Ja, das Spannende ist ja eigentlich, dass diese Forschungssituation, wie sie ursprünglich angedacht war, überhaupt nicht funktioniert. Ne? Weil es ist ja wirklich eine absurde Situation, das muss man sich mal vorstellen. Also, dass da jemand auf einem Hochstuhl in der Ecke in deinem Wohnzimmer, Küche sitzt und dir zuguckt und du sollst aber so tun, als wäre der nicht da. Ne? Und natürlich funktioniert das nicht. Also, das geht natürlich nicht. Also, ich habe mir dann während dem Film noch so überlegt, vielleicht würde es mit so einer Kamera, vielleicht hätte es da funktioniert, aber selbst da schlüpft man natürlich in eine andere Rolle. Man ist natürlich auch nicht derjenige, der man unbeobachtet ist, sondern man hat immer den anderen Blick dann so ein bisschen verinnerlicht und kann das auch nicht abstreifen. Ne? Also was ich auch an dem Film toll fand, ist, dass das ja schon auch irgendwie reale Wurzeln hat, weil diese Art von Küche, die wir heute kennen, also die klassische Einbauküche, sich eigentlich auch so entwickelt hat. Ne? Also früher sahen die Küchen ja ganz anders aus, also vor allen Dingen in den Bauernhäusern, da war ja die Kochstelle, also es war eine offene Feuerstelle, ne? Und deswegen, es hat auch immer viel gerußt und es gab eigentlich nur diese Feuerstelle und dann gab es so vereinzelte Möbel, vielleicht einen Geschirrschrank, die das Gemüse schnippeln und die Zubereitung, die wurde eigentlich am Esstisch auch mit durchgeführt. Also da gab es jetzt keine Arbeitsplatte in dem Sinne und es war so ein zusammengestückeltes, ja, von ganz verschiedenen Möbeln, die eigentlich nicht zusammenpassen, so wie wir das heute kennen. Also es gab da noch so ein Waschbecken. Viele Häuser hatten ja auch kein Badezimmer, kein abgesondertes, sondern auch das Baden, wie wir es auch in dem Film sehen. Das finde ich auch eine sehr schöne Szene übrigens, wo der Forscher dann zu seinem Leiter sagt, also hier passiert nichts, hier geht's nicht voran. Also ich kann hier eigentlich nichts notieren, der hält sich nie auf. Und dann sagt er eben so ein paar Tage später so, also am Samstag werde ich dann baden. Und das ist dann quasi wie schon so eine Ankündigung. Also am Samstag passiert was. Da hast du dann was zu notieren, weil da werde ich dann in der Küche baden. Und genau, das macht er dann auch. Aber wir sehen in dem Film eigentlich, also so eine Übergangsphase von dieser Bauernküche, wo alles noch so ein bisschen zusammengestückelt war und alles ein bisschen in der Küche stattgefunden hat, zu der funktionalen Einbauküche, so wie wir sie eigentlich heute kennen. Und auch die Entwicklung dieser Einbauküchen, die hat ganz ähnlich zu diesem Forschungsprozess stattgefunden. Also das ist ja im Zuge des Bauhaus entstanden. Die Frankfurter Küche ist ja quasi die erste Einbauküche, die dann auch serienmäßig verbaut wurde. Und die wurde ja im Sinne des Taylorismus angelegt. Also man wollte eine möglichst sinnvolle Arbeitsoptimierung da schaffen, möglichst kurze Arbeitswege. Die Küche sollte klein, funktional gestaltet sein. Man hat sich über jedes Detail Gedanken gemacht und hat sich eben orientiert eigentlich an so einer Arbeitsküche. Das sollte kein Ort mehr sein, wo man sich großartig aufhält, sondern das sollte funktional sein. Und die Entwickler dieser Bauhaus-Einbauküche, die haben tatsächlich auch genau solche Studien gemacht, wie in dem Film gezeigt wurden. Vielleicht für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben. Wir sehen da den Forscher mit so einem Küchengrundriss, wo eben der Grundriss der Küche aufgezeichnet ist. Und der Forscher ist dann angehalten dazu, ja, die Wege nachzuvollziehen, also immer einzuzeichnen, wenn das Forschungsobjekt dann vom Waschbecken zum Esstisch läuft und dann vom Esstisch zur Tür, zum Lichtschalter und so weiter. Und so hat man eben versucht herauszufinden, welche Wege besonders häufig gegangen werden und wie man eine Küche optimal anlegen kann sozusagen. Und ja, wir kennen es ja auch so ein bisschen in der Gastronomie, glaube ich, da weiß man dann spätestens, Johannes, kannst du vielleicht auch sagen, wie wichtig das ist, dass sowas gut angeordnet ist, ne? Dann, damit auch eine gute Arbeitsteilung dann stattfinden kann oder effizient arbeiten kann.
Ja, Effizienz, Effizienz, Effizienz. Das ist natürlich in einer gastronomischen Küche auch ganz wichtig. Wobei, ne, manchmal wundert man sich, wie effizient und was für ein Output aus den kleinsten Gastroküchen rausgehauen wird. Und wenn man dann so Großküchen sieht, was dann da vielleicht auf dem Teller oder in der Schüssel landet. Wir hatten das ja auch schon hier in der Großküche in der Rostocker Werft. Also da ist natürlich manche kleine Küche dagegen, was der Output die Menge angeht, vielleicht geringer, aber was dann auf dem Teller landet, ist natürlich viel, viel feiner angerichtet. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn da auch ein effizienter Ablauf ist, ne? Wo wird dann entsprechend an welcher Station was zubereitet und wo wird das nachher am Pass unter der Wärmelampe zusammengeführt, dass dann so ein Teller dabei rauskommen kann. Und das Schöne ist ja, du hast es ja auch gerade erwähnt, Eva Maria, dass dieser Film ja tatsächlich auch auf diese Begebenheiten beruht, weil es ja in Schweden tatsächlich so ein Forschungsinstitut gab, das sich damit beschäftigt hat und wie du es auch beschrieben hast, einfach im Endeffekt die Wege der Hausfrau vermessen hat, ja, um zu sehen, was ist jetzt hier rational oder was ist hier effektiv. Und eben, ja, letzten Endes haben wir diese Arbeitsküche lange Zeit in vielen, oder diese Einbauküche, Arbeitsküche, kann man aber auch sagen, lange Zeit in allen Haushalten dann gefunden. L-Form, durchdacht, das Dreieck, dass man dann wirklich sehr gut und effizient von Herd zu Spüle zu Kühlschrank und wieder zurück wechseln kann, ohne dass man sich da viel zu viel dreht. Und manchmal gibt es dann vielleicht nochmal so ein paar Veränderungen wie mit Küchenblock, aber dann spielt, glaube ich, eher die Ästhetik wiederum eine große Rolle, anstatt dass es nachher effizient ist, ja. Weil man dann plötzlich irgendwie so einen Küchenblock da in der Mitte stehen hat. Manchmal hat man vielleicht noch die Möglichkeit, dort auch einen Wasseranschluss zu haben. Da hat man zumindest Wasser und Herdfläche, Backofen vielleicht auch noch. Aber das ist ja oftmals eher dann was Ästhetisches, Architektonisches, wenn es dann da in diese Richtung geht. Und ich fand das interessant, was du jetzt auch so von der Herleitung erzählt hast, Bauhausküche etc. pp., wo wir jetzt tatsächlich dann auch stehen. Und wenn man aber immer noch dann mal sieht, wie Singles oftmals leben, die haben natürlich manchmal, ja, kostenbedingt vielleicht nur so eine Einraumwohnung mit einer kleinen Pantry-Küche oder sowas, ja. Also da sieht man ja auch tatsächlich, dass manche auch sagen, okay, ich koche nur das Geringste und ich brauche gar nicht so viel Platz für eine Küche, sondern ich nehme mir lieber etwas, wo ich leben kann. Auch da sieht man vielleicht dann die Unterschiede wiederum, worauf legt man Wert. Früher gab es halt irgendwo immer, die Küche war immer so auch das Zentrum des Lebens, ne, weil das war meistens der bestgeheizte Raum, weil der Herd sowieso lief. Also von daher war dort auch immer irgendwie die Zusammenkunft. Deswegen gab es auch so einen Raum, aber heutzutage ist das nicht mehr so notwendig. Und wenn ich mich auch so recht erinnere, in Paris sind die Wohnungen meistens ja sowieso klein, außer man hat viel Kohle und hat dann größere Wohnungen. Und in den wenigsten Wohnungen ist überhaupt auch da eine Küche drin. Deswegen gehen die Pariser auch gerne essen. Ja, also da sieht man auch, wie unterschiedlich so Ansätze sein können. Von der Bauernküche, wo das auch notwendig war, dass man da sich irgendwie trifft, stärkt, bevor es dann wieder an die Arbeit geht, bis heute eben, wo das Kochen zu Hause nicht bei jedem so im Mittelpunkt steht.
Genau, beziehungsweise hat ja auch die Geselligkeit wieder ein bisschen Einzug gehalten. Also wir haben zwar so die Grundelemente von der Bauhausküche, aber man kann sich diese Bauhausküche oder viele kennen vielleicht auch den Grundriss oder haben den teilweise auch noch in ihren Wohnungen, dass die Küche wirklich abgeschnitten ist. Also es ist ein eigener funktionaler Raum. Und wenn wir uns jetzt die Hausfrau in den 50er, 60er Jahren vorstellen, dann war es tatsächlich so, dass die dann wirklich dort alleine ihren Arbeitstag zugebracht hat, während die Menschen dann im Esszimmer bekocht wurden und dort die Familie und die Gäste saßen und die Frau aber alleine in der Küche geschuftet hat. Und das versucht man ja heute wieder so ein bisschen aufzubrechen, was du gerade gesagt hast, Johannes, mit der Kochinsel. Also man versucht da wieder so diesen Arbeitsbereich, Küchenarbeitsbereich wieder miteinander zu versöhnen, sodass auch wieder ein bisschen mehr Geselligkeit dort Einzug hält. Ja.
Ich finde das an dem Punkt auch ganz spannend, vielleicht noch einmal einen Schritt zurück zu machen zu dieser Frage mit dem Forschungsdesign. Also klappt das, dass dieser Mann da sitzt, dieser Forscher, die Forscherin da sitzt und jemand so objektiv ohne Eingriff zu beobachten? Und ich denke auch, es gab ja diesen Vorläufer mit den Hausfrauen, wo das Modell ja irgendwie abgekupfert wurde und da scheint es ja mal funktioniert zu haben. Und das würde ich aus meiner Perspektive sagen, das macht sogar einen Schritt weit Sinn, das so anzunehmen, weil die Hausfrau eben auch dazu gezwungen war, ihren Arbeitsalltag in der Küche zu vollführen. Also klar, da sitzt auf einmal ein Typ in der Küche und das ist sicherlich irritierend und störend und man kommt dann vielleicht nicht mehr im Bademantel völlig unfrisiert da rein, sondern auch die Hausfrau in den 50ern wird sich vielleicht vor einmal für die Haare gemacht haben, bevor sie dann vor dem fremden Mann da auftaucht oder wirft sich zumindest was über. Aber trotzdem, sie ist dann gezwungen, sie muss ja irgendwie, sie muss für die Kinder das Essen machen, sie muss das Essen für die Familie zubereiten. Sie kann gar nicht anders als den Alltag bewältigen. Und dadurch kann er auch diese Wege beobachten. Das mögen nicht hundertprozentig die Wege sein, die sie ohne Beobachtung macht. Aber es ist eben durch die erzwungene Situation durchaus möglich, da ein Ergebnis zu erzielen. Und es besteht auch wenig Anknüpfungspunkte, vermutlich zwischen irgendeinem fremden Mann, der da im Hochstuhl sitzt, und einer verheirateten Frau, da groß irgendwie anzubändeln. Also man kommt auch gar nicht in diese privaten Situationen hinein, die ja das Forschungsdesign am Anfang in diesem Film immer auszuschließen versucht. Ja, was man ja auch eine Zeit lang eine Methodik so hat, ja, also bloß nicht sich mit dem Feld identifizieren, das man untersucht, ja, bloß nicht zu sehr da reingehen, sondern immer schön professionelle Distanz wahren. Und klar, zwischen fremdem Mann und Hausfrau in den 50ern mag das funktioniert haben. Aber in diesem Film und in dieser Situation klappt es eben nicht. Und da muss man sehen, also jede Forschung, die mit sich sowas privat beschäftigt, wie auch Essen, die muss damit rechnen, dass eben zum einen diese privaten Situationen entstehen können. Also wenn dann irgendwie zwei Männer zusammen sind, alleine irgendwo in der Wildnis, dauernd. Also das ist ja unangenehm, wenn man sich da nicht unterhält. Und natürlich, dass hier der Mann, der als Single-Mann, der alleinstehende Herr, durchaus die Möglichkeit hat, den Raum dann zu verlassen. Also okay, dann isst sowieso hauptsächlich Butterbrote und trinkt mal einen Kaffee. Das kann er ja dann auch woanders machen. Dann lagert er irgendwie seine kleinen Kochtätigkeiten einfach ins Schlafzimmer nach oben aus, um sich der Beobachtungssituation zu entziehen. Und auf einmal kann man überhaupt nichts mehr beobachten. Dann wird dann die Küche gar nicht mehr benutzt. Obwohl sie ja, und das ist ja auch eben eine wichtige Frage, die ihr jetzt auch aufgeworfen habt, wofür wird denn eigentlich die Küche benutzt? Also wozu dient sie denn? Ist die dann die reine Verpflegungsstation, ja, oder der reine Produktionsort wie in der Gastronomie? Dann ist die Effizienz ja eben auch extrem wichtig. Oder das habt ihr auch gesagt, das ist für mich so irgendwie soziologisch interessant, dient sie zur Geselligkeit? Also ist das eigentlich der primäre Ort? Ja, man will eigentlich Leute zusammenbringen. Ja, man will da zusammen sitzen. Das spielt ja dann in diesem Film, in dieser Situation auch eine wichtige Rolle. Also da gibt es einen Küchentisch. Ja, es gibt nur ganz wenig rudimentäre Getränke und Speisen, aber man trifft sich eben dort. Ja, das ist ein Raum der Begegnung. Oder es ist eben die Repräsentationsküche. Das ist ja vielleicht auch bei diesen Inselküchen und diesen modernen Küchen heutzutage ein wichtiger Punkt. Also, dass man eben irgendwann zeigt, man hat nicht nur diese studentische Küche im Zimmer drin, die ich auch mal besessen habe, sondern irgendwann möchte man vielleicht dann da auch zeigen, irgendwie, ich habe jetzt auch eine Küche, die ein bisschen mehr besitzt. Ja, aber man möchte vielleicht aber nicht, das ist auch eine Gefahr, vielleicht auch nicht in die Protzküche kommen. Ja, aber manche haben auch nur eine Küche, um zu repräsentieren und kochen dann gar nicht da drin. Ja, benutzen dann doch immer nur den Airfryer oder die Mikrowelle, um was aufzuwärmen. Also die Küche ist eben auch immer ein Ort, wo verschiedene Dinge stattfinden können. Und ich denke, das zeigt dieser Film auch ganz schön.
Absolut, ja. Auch wenn Isaac zumindest in der ersten Hälfte des Films dann dort nicht kocht in der Küche, tut er ja trotzdem andere Dinge. Also er schneidet zum Beispiel seinem Nachbarn die Haare. Wenn der Nachbar vorbeikommt, dann treffen die sich dort und dann deckt Isaac auch den Tisch mit zwei Kaffeetassen. Also der Nachbar bekommt dann eine Tasse Kaffee und dann schneidet er ihm die Haare. Ist auch eine wunderbare Szene, fand ich total lustig. Vor allen Dingen, weil der Nachbar dann die abgeschnittenen Haare auch mitnimmt und einsteckt. Später wird es dann aufgelöst, wozu er die verwendet eigentlich, aber das wirkt auch erstmal grotesk. Und was ich auch eine schöne Szene fand, da wird finde ich auch interessant, was ihr dazu denkt. Der Isaac kocht zwar nicht, ne, und er empfindet den Forschenden Volke auch als totalen Störfaktor, aber er setzt sich dann abends in die Küche und isst so demonstrativ eine Tafel Schokolade. Man merkt schon richtig, Volke, der Forschende, der hätte auch total gerne ein Stück davon ab. Er schaut dann immer so gierig da drauf und Isaac sagt aber, ja, wir dürfen ja nicht interagieren, ne? Also das steht natürlich im Raum und das heißt, er isst dann die ganze Tafel Schokolade alleine, er macht das Licht aus und geht ins Bett und dann sieht man im nächsten Moment, wie Volke dann am nächsten Tag sofort morgens mit seinem Auto in die Stadt fährt und sich so eine Kiste mit Lebensmitteln holt. Und da sind dann, glaube ich, 3 oder 4, 5 Tafeln Schokolade. Dann legt er sich in seinen Wohnwagen und verputzt dann erstmal eine Tafel nach der anderen, weil er so eine Lust auf Schokolade bekommen hat. Aber das finde ich auch nochmal eine schöne Szene und eben die Schokolade so als Genussmittel, wie das da inszeniert wird.
Ja, da war er wohl gleich Influencer, würde ich mal behaupten. So würde man es vielleicht heute sagen. Ne? Also er hat ihm Lust auf eine schöne Tafel norwegischer Schokolade gemacht und er konnte dann gar nicht anders, als dann tatsächlich sich selbst zu versorgen und dann genussvoll in seinem kleinen Wohnwagen, wie du es gesagt hast, die dann zu verspeisen. Das ist, ja, mit Speck fängt man Mäuse. Ich meine, man sieht ja auch, wie er da diese Mausefallen vorbereitet und so weiter und so fort. Und in dem Fall hat er dann mit der Schokolade den Forschenden Volke dann entsprechend gefangen. Und ja, ich meine, das sind dann so diese kleinen Momente, wo man dann vielleicht auch schon zusammenwächst, ja, und irgendwie eine Beziehung aufbaut, eine unterschwellige. Ich meine, so geht das ja auch. Ich habe jetzt den Begriff Influencer Content Creator. Im Endeffekt meint man ja auch manchmal, dass man zu diesen Personen, die da irgendwie was vollführen, tatsächlich ja auch eine Beziehung aufbaut. Und das ist dann hier, könnte man das auch sagen, ja, die bauen dann schon irgendwo eine Beziehung auf, der Beobachter mit dem Objekt, das er da beobachtet und manchmal vielleicht dann genauso sein möchte wie er und gar nicht da oben auf dem Stuhl sitzt. Ne? Vielleicht noch ein kurzer Gedanke zur Küche, weil du gesagt hast, abgeschlossener Raum. Ja, auch bei meinen Eltern im Elternhaus ist es genau so, aber es gibt die Durchreiche, die man dann nach innen ins Wohnzimmer, Esszimmer öffnen kann, damit man dann auch effizient die Speisen durchreichen kann. Das ist mir noch gerade so eingefallen, weil das ist ja auch so ein kleines Verbindungsfenster in diese Welt, ne, wo du sagst, die Hausfrau abgeschlossen gearbeitet und dann geht dieses Fenster auf und man hat dann einen kleinen Blick in dieses Reich und dann geht das Fenster wieder zu, ne, damit man ja nicht sieht, dass es vielleicht dann noch ganz unordentlich aussieht. Also das fand ich auch ganz interessant und spannend, wie man da einfach auch als Beobachter im Endeffekt in einer anderen Perspektive reinblicken kann in diese Küche. Und ob das mit Kameras anders wäre, glaube ich tatsächlich auch nicht, wenn anstatt jemand auf dem Stuhl da säße, Kameras angebracht wären, außer er wüsste nicht, dass die Kamera da ist. Weil man neigt natürlich immer dazu, wenn man beobachtet wird, sich auch anders zu verhalten, weil man spürt, der beobachtet und möchte ja irgendetwas sehen. Und es ist ja wohl auch so, ich habe auch mal ein Ernährungsprotokoll ausgeführt, man schreibt das natürlich auch anders, als man vielleicht immer dann auch isst. Also es ist natürlich einfach fehleranfällig, wenn man beobachtet wird oder wenn man tatsächlich selbst sich irgendwo tracken soll, ja. Also das verändert das Essverhalten. Aber es ist natürlich auch interessant, warum das tatsächlich so passiert. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ihr als Wissenschaftler wisst vielleicht, warum der Mensch dann plötzlich ganz anders wird, wenn er weiß, er wird hier irgendwo in seinem Tun beobachtet.
Ja, natürlich. Also Daniel, du kannst das vielleicht auch nochmal ergänzen, aber in der Sozialforschung nennt man das den Bias der sozialen Erwünschtheit, weil man als Beobachtungsobjekt automatisch versucht zu antizipieren, wie man sich denn verhalten soll. Also was ist denn das Ideal, das da erwünscht wird? Und man versucht, sich selbst immer im bestmöglichsten Licht darzustellen. Das funktioniert ganz automatisch. Da kann man, also es ist ein Automatismus, wo man eigentlich gar nicht wirklich was dagegen tun kann. Und man versetzt sich dann automatisch in die Situation des Forschenden und überlegt, was wollen die denn da jetzt von mir? Und so ging es dir wahrscheinlich auch, als du das Ernährungsprotokoll ausgefüllt hast. Dann hast du dich schon gefragt, wenn ich da jetzt zur Ernährungsberatung gehe und in dieser Situation sitze und wir das uns gemeinsam anschauen, was möchte derjenige denn dann von mir lesen? Oder wie kann ich denn ein guter Patient sein sozusagen? Das sind dann ja so Fragen, die dann einen in dem Moment durch den Kopf gehen.
Ja, sehr schön. Die Frage, wie kann ich ein guter Patient sein? Also das ist in der Ernährungsforschung auch eine ganz wichtige Sache, glaube ich, wenn man mit Ernährungsberaterin zu tun hat, dass da Klienten hinkommen, die sich dann auch gerne, also nehme ich das wahr, wenn ich mit denen spreche, als jemand inszenieren, die die Therapie sehr gut befolgen oder das irgendwie anerkennen, abnicken, aber dann in der Praxis natürlich immer wieder daran scheitern. Ich will jetzt auch gar nicht in so ein Methodenseminar ausarten selber. Ich knüpfe jetzt lieber auch wieder einen Punkt an, den du eben hattest mit der Schokolade, weil das eben zum einen aber eine methodische Komponente enthält, zum anderen aber auch eine schöne Anekdote in dem Film ist, nämlich, dass man da sieht, dass eben hier Wechselwirkungen entstehen. Also menschliche Situationen, soziale Situationen sind immer welche, wo man eben in dieser Beobachtung der Beobachtung des Beobachters, man wird beim Beobachten beobachtet, wie man beobachtet, ja, das ist eine Kaskade, wie man da gegenseitig eben neue soziale Situationen schafft, die sich auch entwickeln und die eben nicht stark kontrolliert werden können. Der eine isst Schokolade und also meine Beobachtung war, er versucht in dem Moment noch irgendwie ja mit der Situation sich zu arrangieren, dass da jemand in seiner Küche sitzt. Er hat da verschiedene Praktiken, er zieht sich mal zurück und macht das Licht aus, damit dann Volke im Dunkeln sitzt. Dann sitzt er jetzt in der Küche und das ist der Punkt, wo er so sagt, aus meiner Perspektive, so, ich sitze jetzt in meiner Küche und ich esse jetzt hier meine Schokolade, aber er will eigentlich nicht dabei beobachtet werden und macht dann das Licht aus, damit er eben zwar da sitzt, aber nicht beobachtet wird. Das ist ja für ihn auch eine ungewohnte Situation, aber das ist eben so sein Herumlavieren mit der speziellen Situation in seinem ganz privaten Ess- und Lebensraum und dann natürlich sein Beobachter, der entwickelt Appetit und soll Distanz zur Situation entwickeln und passt sich auf einmal der Esssituation an, die da herrscht, indem er, wie du beschreibst, auch diesen Appetit entwickelt und auf dasselbe Produkt und dann eben auch da einsteigt. Und nachher gibt es ja wieder Situationen, wo sie Speisen austauschen, ja, wo dann Volke irgendwie sein Care-Paket mit den Heringen bekommt und den Würsten und dem Käse und dem Bier sich da was gönnt, was ich auch einfach auch so super schöne gender-typische Beobachtung finde. Also wie feier... Also natürlich man soll nicht mal alle über den Kamm scheren, aber wie feiert so ein Mann alleinstehender so einen schönen Abend? Ja, es gibt nur Wurst und es gibt nur Käse und Heringe. Also es ist wirklich nichts da, was in der Lebenspyramide hier die breite Basis darstellen würde. Ja? Da wird noch Bier dazu getrunken. Es ist das große Fressen im Kleinen. Ja, es ist nicht ganz so dramatisch wie in dem Film das große Fressen, dass er daran stirbt oder es gibt hier nicht so opulenten Speisen. Aber es ist eben auch also purer Genuss bis hin zum negativen Ende zum Exzess ist, dass er stirbt ja nicht, aber übergibt sich, also er lebt so seinen kleinen Tod, ja. Und dann wird er diese Speisen aber auch an sein Beobachtungsobjekt, an seinen Gastgeber weitergeben, also sie teilen diese Speisen. Aber diese Beobachtungssituation an sich, das habt ihr auch mit den modernen Küchen, mit anderen Küchen beschrieben, das ist ja auch eine Frage. Also wie ist das, wenn man echt dauernd beobachtet wird beim Essen, beim Kochen? Man ist, glaube ich, gegenüber von jemandem Fremden, ist man natürlich sehr viel skeptischer. Jemand, der einem ganz unbekannt ist, wo man auch nicht weiß, welche Wertmaßstäbe der anlässt, da diszipliniert man sich selber oder versucht sich vielleicht rauszuziehen und fühlt sich auch kontrolliert. Und während man natürlich von Leuten, Menschen, die man in seinem Lebensumfeld Tag für Tag kennt, die zur Familie dazugehören, so als das Gängste, was man so hat als Primärsystem, da fühlt man sich natürlich irgendwann ungezwungener. Ja, man ist da nicht mehr so in diesen Kontrollmechanismus drin, sondern kann das einfach tolerieren, nimmt das hin, lebt dann authentischer. Und dann gibt es natürlich auch wieder die Situation, dass man sich auch gern beim Beobachten lässt. Also auch wir beobachten ja hier gerade diesen Film und wir senden das ja nachher raus und wir freuen uns natürlich, wenn wir Zuhörer haben und Zuhörerinnen, die uns beim Beobachten. Ja, also wir machen das natürlich mit einem bestimmten Zweck. Also kontrolliert schon, aber auch mit einem Sendungsbewusstsein. Und das wäre ja bei modernen Küchen auch so die Frage, auch in der Gastronomie, diese offene Küche. Ist das eigentlich etwas, wo man so Teilhabe zeigt? Ja, also man Gast und Koch, Essende und Produzierende, die gehören jetzt irgendwie so näher zusammen, sind ganz nah beieinander und alle nehmen daran teil. Oder ist das eben auch eine Kontrollsituation, ja, wo der Fremde immer guckt, so wie arbeiten die in der Küche und fühlen die anderen sich eigentlich auch kontrolliert beobachtet. Also es ist aus meiner Perspektive nicht eindeutig, ob das etwas Positives ist, wenn man die Küche so weit öffnet, oder ob das etwas Negatives sein kann, was eben bestimmte Personen unter Druck setzt. Also das kann man eben doch abwägen, muss man ja auch von den beteiligten Personen abhängig machen, welche Wertigkeit das besitzt.
Diese Beobachtungssituation in der Küche, die du ja ansprichst, ne, das ist ja ein Konzept, das dann irgendwann entstanden ist, dass man dann entweder der offenen Pass hat oder dass man tatsächlich irgendwie einen Glaskasten hat, wo dann die ganze Mannschaft entsprechend drin kocht. Aber eigentlich ist es ja was ganz Übliches, wenn man diese ganzen Straßenküchen im Ausland sieht, da siehst du ja jederzeit, was gekocht wird. Das ist eigentlich ja gar nicht so unüblich. Das ist eher nur wieder irgendwie so eine deutsche Entwicklung gewesen, vielleicht auch der Effizienz geschuldet, ja. Abgeschlossener Raum, man sieht nicht, wie dort gearbeitet wird, man weiß, da kommt was raus. Und die Abläufe sind extra so, also alles ist angeordnet, dass die Abläufe nicht gestört werden. Beobachter, Gäste, die da neugierig reinblicken oder vielleicht Fragen stellen sogar, sich bemüßigt fühlen, Fragen zu stellen, die stören vielleicht diese Abläufe. Und wie gesagt, so eine Straßenküche oder mittlerweile ja dann auch hier diese ganzen Street-Food-Trucks und so weiter, man sieht ja förmlich, wie gearbeitet wird. Es ist natürlich einfach auch dass man Bezug zu dem Produkt bekommt oder einen Bezug zu diesen Köchen, zu dem Koch, zur Köchin bekommt, sicherlich einfacher, dass man sich da öffnet. Und das ist ja auch so, dass mittlerweile, machen ja nicht alle, aber viele Köche ja auch, wenn sowieso nicht schon sichtbar sind, auch raustreten und bewusst eintreten in den Gastraum, um dann auch mal nochmal zu sagen, hat es Ihnen geschmeckt, war alles in Ordnung. Also man öffnet sich. Plötzlich macht das eben gar nicht mehr so versteckt und will sich auch vielleicht bewusst beobachten lassen, um da auch teilweise vielleicht noch ein anderes Feedback zu bekommen, als das üblich ist. Klar, manchmal will man vielleicht auch gar nicht wissen, wie gearbeitet wird in der Küche. Dann ist es auch gut, wenn es so der verschlossene Raum ist und man das nicht beobachten kann. Aber gerade dann, wenn es vielleicht, du hast es auch gesagt, je nachdem, an wen sich's da adressiert, auch vielleicht was monetär dahinter steckt, ne, dann möchte man ja auch ein Teil davon sein und sehen, was du für dein Geld bekommst, ja. Und nicht umsonst gibt's ja mittlerweile auch oftmals diese Chef's Tables oder Kitchen Table, wo man wirklich in der Küche sitzt und dem Koch, der Köchin, der ganzen Crew einfach da auch auf die Finger schauen kann und Teil ist, auch die Atmosphäre mitbekommt, ja. Also man ist wirklich dann eigentlich so ein Teil davon und das ist ja hier auch. Ist im Endeffekt, der Beobachter sollte ein Teil des ganz normalen Lebens sein, der sollte da so mit reingehen, dass sich eben Isaac da gar nicht beobachtet fühlt, sondern es ganz normal ist. Bloß das funktioniert hier logischerweise auch nicht. Und ich würde behaupten, das funktioniert auch nicht immer in einer Sterneküche, wenn man da plötzlich am Kitchen Table sitzt, wenn der besetzt ist, ist die Atmosphäre garantiert eine andere. Vielleicht dazu auch nochmal kurz. Wir hatten ja einen Supper Club in Stuttgart und waren ja bewusst anonym, die anonymen Kulinariker, und Fremde kamen ja in unsere Wohnung. Und da gab es auch Anfragen vom Fernsehen. Also da wollte das Fernsehen uns auch mal so begleiten. ZDF war das, glaube ich, damals. Und da haben wir gesagt, ja, also sie können uns schon gerne begleiten. Erstens, wir sind nicht zu sehen und zu erkennen. Also wenn wir begleitet werden, dann so, dass man uns nicht erkennt. Und habe ich gesagt, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ein Abend, wie wir ihn erleben, dann auch so abläuft, wenn Kameras dabei sind. Und da bin ich auch immer noch fest davon überzeugt, dass das eben genau dann nicht so wäre. Weil dann weiß man ja, da ist irgendwie ein Team dabei, das einen filmt und das wird nachher im ZDF gesendet. Also verhält man sich anders, als das an einem normalen Supper Club Abend der Fall war. Und ja, das haben sie dann auch scheinbar verstanden, dass da vielleicht vieles kaputt geht. Und also ich glaube, sie haben gar keinen Beitrag zu diesem Thema gemacht. Also nicht nur irgendjemand anderes gesucht, der vielleicht gesagt hat, ja klar, machen wir. Aber so wäre es natürlich dann auch vielleicht uninteressant geworden. Zudem hätte ich auch alle anfragen müssen, ob sie einverstanden sind, dass gefilmt wird. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Also von daher so diese Beobachtungsperspektive, egal in welcher Art und Weise, das verändert auf jeden Fall immer in irgendeiner Art das Verhalten von einem selbst, aber auch das, was nachher gesendet wird. Ja, also wir wissen ja auch nie, wie es dann tatsächlich, wenn es gefilmt wird, gesendet werden würde, weil dann ja immer noch etwas bearbeitet werden könnte. Ja, also wir legen hier keine fremden Worte in den Mund, Eva Maria, da brauchst du keine Angst zu haben.
Aber das nachher ganz zusammen.
Könnte auch verändern. Also das muss man ja auch immer nochmal sehen. Damals hat ja auch aufgeschrieben, und sie haben es ja auch teilweise gar nicht geglaubt, wie der kocht im Schlafzimmer, ne, oder sowas, also als er den Bericht dann ausgefüllt hat. Also das ist ja auch so etwas, hä, Moment, stimmt das, was der jetzt da beobachtet hat? Auch da wurde ja zuerst mal gezweifelt, was da auf so einem Papier steht, ne?
Ja, was ich dann aber trotzdem auch schön fand, ist, dass durch das Essen eben diese Verbindungselemente dann auch entstanden sind. Ne? Und da sieht man auch mal wieder, was für eine ungeheure sozialisierende Kraft das Essen dann letzten Endes doch hat. Also natürlich kann man sich auch vielleicht andere Situationen vorstellen, wo so eine Verbrüderung stattfindet. Also auch gerade bei zwei alleinstehenden Männern, vielleicht wenn die zusammen arbeiten oder sowas, da finden ja auch so Verbrüderungselemente statt. Aber gerade durch das Essen wurde das dann hier in dem Film nochmal so schön gezeigt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun ist etwas passiert, was auf so mancher ausgelassenen Geburtstagsparty passiert. Wir hatten einen Filmriss, beziehungsweise einen Aufnahmeriss. Deshalb mussten wir die abschließenden Fazits ein paar Wochen später noch einmal separat einsprechen. Ja, Eva, du hast jetzt zuletzt diese Verbindungselemente des Essens angesprochen und was für eine ungeheure sozialisierende Kraft das Essen hat und auch diese Verbrüderungselemente des Essens, die der Film zeigt, da würde ich auch sofort zustimmen als Soziologe. Jetzt kommen wir aber auch schon so ein bisschen in den Bereich der Fazits. Hier ziehen wir immer so ein bisschen so ein persönliches Resümee zu dem Film und vergeben je nach persönlichem Geschmack bis zu 4 Gänge für einen Film. Magst du, Eva, mit dem Fazit beginnen und so eine Art Abschlussbewertung abgeben?
Ja, mache ich ganz gerne. Also ich würde dem Film insgesamt 3 Gänge vergeben. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, was jetzt eigentlich das letzte Mal mein Fazit war. Aber ich würde aus der heutigen Perspektive 3 Gänge vergeben. Es ist natürlich ein bisschen ein karger Film, in den man erstmal so ein bisschen reinkommen muss. Deswegen der eine Gang Abzug von meiner Seite. Nichtsdestotrotz mag ich irgendwie diesen trockenen Humor, den der Film dann doch hat. Und die verbindenden Elemente, über die ich da auch zuletzt gesprochen habe, die treten natürlich nochmal deutlicher hervor, durch diese Kargheit auch. Und was mir einfach besonders schön gefällt, ist dieser Ansatz aus der Forschungsperspektive. Damit kann ich mich irgendwie sehr gut identifizieren und finde den auch in so einer total rührenden Komik dargestellt, wie die Menschen da in ihren Küchen beobachtet werden, diese Idee zu haben. Das gefällt mir einfach total gut an dem Film. Und ja, also aus kulinarischer Perspektive würde ich sagen, lässt er sicherlich zu wünschen übrig. Es ist wahrscheinlich auch nicht die Küche, die mich so direkt anspricht. Aber aus den genannten Argumenten finde ich den Film auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und wahrscheinlich eher was für die Wintermonate, aber den kann man sich ja sehr gut vormerken.
Vielen Dank, Eva. Johannes, Machst du die Fortsetzung des Fazits?
Kann ich gerne tun. Ich hab's noch bildlich vor Augen, wie ich damals bei unserem Gespräch den Film fand. Und das hat sich jetzt auch seitdem nicht verändert. Ich habe ihn auch nicht nochmal geschaut. Aber grundsätzlich hatte ich ihm 1,5, vielleicht auch eher einen Stern oder einen Gang gegeben. Weil, ich mag eigentlich skandinavische Filme schon sehr, 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 sehr. Aber genau bei diesem Film ist es doch etwas, du hattest es auch gerade gesagt, Eva, man braucht sehr lange Zeit, bis man reinkommt oder bis sich auch einiges tut. Denn hauptsächlich sitzt ja erstmal einer auf dem Stuhl und beobachtet jemand dabei bei dem, was er eigentlich nicht tut, was er eigentlich machen soll, nämlich kochen, essen, was auch immer. Und deswegen kommt das natürlich auch in dieser Kargheit, wie du so schön gesagt hast, sehr, sehr kurz. Und ich bin ja jemand, der schon auch den Genuss mag und auch die Kulinarik. Ein schöner Genussmoment ist zwar die Schokolade, die dann da genussvoll genascht wird. Da konnte ich mich vielleicht sogar identifizieren, denn so eine Tafel Schokolade kann dann auch mal ganz schnell weggesaugt werden, wenn sie gut ist. Und von daher, wie gesagt, 1 bis 1,5 Gänge. Mich hat er nicht so sehr begeistert. Er ist natürlich in irgendeiner Art und Weise auch kunstvoll, aber mir deutlich zu wenig Bewegung und zu wenig kulinarische Elemente, die mich dann tatsächlich begeistern und fesseln. Ich koche ja auch gerne immer mal was nach, was in so einem Film vorkommt, und das bleibt dann bei der Tafel Schokolade.
Vielen Dank, Johannes, auch für dein Fazit. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, dass wir das tatsächlich so vor ein paar Wochen eingesprochen haben. Und mich wundert es jetzt nicht, dass du den Film zur Erfrischung in den Sommermonaten nicht nochmal geschaut hast, nachdem du das damals schon so andeutetest. Ja, genauso wenig subtil wie diesmal, dass dir der Film nicht so gut gefallen hatte. Aber genau, so soll es ja auch sein. Und ich bleibe auch bei meinem Fazit von damals. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Eva Maria diesen Film für unsere Geburtstagsfeier ausgewählt hat. Das ist wirklich eine schöne Überraschung gewesen. Es war eben doch was völlig Unerwartetes, und mich hat er wieder mal sehr angesprochen. Also er holt mich wirklich ab. Ich finde, das ist, was auch in unserem Gespräch, fand ich, schön rauskam. Also diese Situation in der Küche, die Funktion der Küche, die da so thematisiert wird, das haben wir in dem Film gut dargestellt. Ich muss auch sagen, was Eva zuletzt gesagt hat, diese Verbrüdungselemente oder diese sozialisierende Kraft des Essens, die finden wir ja eben auch in diesem Film dargestellt. Also, und zwar an Speisen, die vielleicht nicht besonders elaboriert sind, aber die eben in ihrer Einfachheit zeigen, welche Kraft da drin steckt, in so einem ganz bodenständigen Genuss von traditionellen Gerichten, die hier in Schweden oder Norwegen eine wichtige Rolle spielen. Persönlich muss ich sagen, ich habe auch Appetit bekommen, wenn da Volke in seinem Wohnwagen seinen kleinen Exzess hat mit den Geschenken der Tante, oder wenn sie da diese Torte zusammen verspeisen, die beiden Männer. Das finde ich einfach eine schöne Situation. Ich finde es auch insgesamt eine schöne Männergeschichte, die Eva uns da präsentiert hat. Das finde ich einfach sehr menschlich. Ich finde, er hat eben doch diesen norwegischen, schwedischen, skandinavischen Humor, den Johannes auch angesprochen hat. Also gerade diese Szene ja auch, die vielleicht ganz dramatisch ist, wenn Grant Volke in einer Nacht umbringen will und dann auf den Bahngleisen abstellt mit seinem Wohnwagen und der da in letzter Minute gerettet wird. Da steckt eben so eine ganz feine Spannung mit drin und auch so eine ganz feine, dann doch existenzielle Analyse des Lebens, die vielleicht gar nicht so aufgebauscht wird, aber die man eben doch findet, wenn man drauf achtet. Ja, also für mich ist es ein Klassiker, vielleicht nicht des kulinarischen Kinos, sondern des Küchenkinos. Und ich kann nur sagen, also ein guter Film, den ich sicherlich noch öfters gucken werde, nicht unbedingt im Sommer, sondern wahrscheinlich auch eher im Winter, wenn ich ihn persönlich schaue, von mir ganz klar 4 von 4 Gängen. Eva, ich freue mich, dass du ihn hier in unser Repertoire von Filmen reingebracht hast.
Ja, schön. Freut mich sehr, Daniel, dass dich das so begeistert hat. Ich wusste gar nicht, dass du den Film so liebst. Genau. Und natürlich auch ein krasses Spannungsfeld zwischen euch beiden. Ich kann es auch gut nachvollziehen, Johannes, dass du die Dosensuppe auf dem Campingkocher nicht unbedingt nachkochen möchtest.
Ja, diese Spannung zwischen Johannes und mir, die kam schon bei manchen Filmen raus. Aber im Laufe der Zeit haben wir auch einige gefunden, die von uns beiden gute Bewertungen erhalten haben. Insofern gibt es auf jeden Fall eine auch ästhetisch genussvolle Schnittmenge. Ich glaube, wir kommen auch beim guten Essen, würden wir zusammenfinden. Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage zum Schluss, was werden wir in unserer nächsten Folge gucken? Und da bist ja wieder du am Drücker, Johannes.
Genau, was werden wir gesehen haben, um das korrekt, korrekt zu formulieren? Genau, also damals haben wir es ja noch nicht gesehen, jetzt haben wir es schon gesehen, besprochen und genauso kontrovers diskutiert. Zu Gast war, so muss ich ja sagen, also für euch, die das dann hören werden, ist zu Gast auch nochmal zu einer Jubiläumsfolge quasi, der zweite Teil, weil wir ja auch zwei Hosts sind, durften wir natürlich auch zwei Gäste einladen und ich habe mich nach einem ersten Schokoladenfilm, der mich nicht so begeistert hat, einen zweiten Schokoladenfilm ausgesucht und dazu natürlich eine passende Fachkompetenz in weiblicher Form dazu eingeladen. Lea Marlene Wagner, Konditorenmeisterin, Schokoladensommeliere, arbeitet im Zwei-Sterne-Restaurant im Saarland und die wird uns natürlich einiges über Schokolade vermitteln, was wir beide sicherlich nicht wissen, sondern wie gesagt einfach nur wegnaschen, was mit hoher Kunst erstellt wird. Und wir schauen uns oder haben uns angeschaut und werden dann natürlich darüber sprechen, über den Film Chocolat.
Das ist ein wichtiger Film fürs kulinarische Kino. Ich freue mich auf das, was wir besprochen haben werden in unserer nächsten Folge. Und ja, nochmal, Eva, schön, dass du mit dabei warst bei unserer Geburtstagsfeier. Und ich freue mich, wenn wir alle drei irgendwann mal zusammen essen gehen. Aber jetzt kommt sicherlich Johannes mit seinem Endsprüchlein.
Ja, genau. Also auch von meiner Seite herzlichen Dank, Eva. Und ja, wie gesagt, wir sind ja da schon mal am Ende. Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, die Folge hat euch geschmeckt und gefallen. Lasst uns gerne einen Kommentar da, ein Like und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Und denkt immer daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen. Bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!